Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Heute geht's bei uns ums Lesen lernen. Buchstaben auf Abstand, fragen wir, Lesen lernen in der Pandemie. Gestern war Welttag des Buches und deshalb fragen wir, wie klappt das denn mit dem Lesen lernen im Distanzunterricht? Aber auch, was bringt einem das Lesen lernen eigentlich? Was bringt es Ihnen? Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Erzählen Sie uns, wie Ihre Kinder gerade lesen lernen und was für Schwierigkeiten es dabei vielleicht gibt. Und liebe Schülerinnen und Schüler, wie läuft so der Deutschunterricht? Ist die Schullektüre die, die ihr lesen wollt? Buchstaben auf Abstand, Lesen lernen in der Pandemie, heißt die Sendung heute. Mit dem Lesen scheint das ja auch schon außerhalb der Pandemie nicht so einfach zu sein. Es gibt viele Erwachsene mit Leseschwächen, mehr als 6 Millionen in Deutschland. Und Studien wie PISA und IGLU, die zeigen seit Jahren, dass auch viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland Schwächen beim Lesen haben. Rund 20% der 15-Jährigen verstehen nicht richtig, was sie lesen. Seit 5 Jahren läuft die nationale Dekade der Alphabetisierung und es gibt viele, viele Initiativen, die das Lesenlernen fördern. Zum Beispiel von der Stiftung Lesen und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die im März zusammen gar einen nationalen Lesepakt geschmiedet haben, an dem vom ADAC über Amazon, der UNESCO und dem Städtetag bis zu Super RTL und der Elektroindustrie viele gesellschaftliche Gruppen beteiligt sind. Es wird klar, wenn sich so viele engagieren, Lesen ist wichtig, eine ganz zentrale Kulturtechnik. Gestern war Welttag des Buches und wir fragen, wie wirkt sich der Distanzunterricht denn aufs Lesenlernen aus? Wie erreichen die Schulen die Kinder noch und welche Konzepte haben sie für das Lesenlernen auf Distanz? Wir fragen aber auch, wie es um das Lesen in den Schulen generell steht. Wie schwierig ist es, junge Menschen zum Lesen zu verführen? Welches Lesefutter brauchen sie? Zu Gast sind heute Feline Keller, Schülerin und Leserin natürlich auch, die Kinderbuchautorin Kirsten Boje, Irene Pieper, Professorin für die Didaktik der deutschen Sprache an der Freien Universität Berlin und Susanne Budisek, Walterin der Grundschule Passau-Grubenweg. Und Sie sind natürlich auch eingeladen, mit zu diskutieren, liebe Hörerinnen und Hörer, unter 00800 4464 4464. Rufen Sie an und erzählen Sie uns von Ihren Leseerfahrungen. 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wir wollen anfangen mit dem Blick auf die aktuelle Situation. Feline Keller, ich habe es gerade gesagt, ist Schülerin und zwar der 9b an der Oberschule in Zschorlau in Sachsen und gerade im Wechselunterricht. Wie läuft es da so, Feline?
Naja, also wir haben jetzt über die Corona-Zeit zum Beispiel das Buch Nathan der Weise lesen müssen und ich finde es halt schade, dass, also wenn Bücher im Unterricht gelesen werden, dass sie dann meistens eher in die Richtung langweilig gehen und dass dann auch oft viele, das klingt jetzt blöd, aber unnötige Aufgaben dazu gestellt werden und dann letztendlich nichts bei rumkam, bis auf dass du das Buch gelesen hast und es dann in 2 Monaten wieder vergisst.
Ja, da wollen wir heute mal drüber sprechen, wie das eigentlich mit der Schullektüre ist. Aber so im Unterricht läuft jetzt im Augenblick ganz gut bei euch?
Naja, also die meisten hören sich einfach die Kurzfassung über YouTube an und lesen es nicht.
Okay. Wir reden gleich noch darüber, auch über deine Tätigkeit als Lesescout. Ich möchte aber jetzt mal erst eine Schuldirektorin und Lehrerin natürlich auch mit ins Boot nehmen. Susanne Bulisek ist Rektorin der Sportgrundschule Passau-Grubenweg. Frau Bulisek, Sie haben im letzten Jahr den Deutschen Lesepreis gewonnen mit Ihrer Schule, weil Sie ganz viel machen, um das Lesen zu fördern. Das ist jetzt wahrscheinlich auch im Distanzunterricht nicht ganz so leicht, oder?
Da haben Sie recht. Man könnte meinen, wer weniger Unterricht hat, hat mehr Zeit fürs Lesen. Das ist nicht unbedingt der Fall, denn wir müssen natürlich schon schauen, dass wir die Kinder dazu motivieren. Und dazu gehören natürlich Vorbilder und Impulse auch von der Schule, wenn die aus dem Elternhaus fehlen.
Was haben Sie denn für Methoden jetzt während des Distanzunterrichts, die Kinder trotzdem zu erreichen? Also bei Ihnen lernen die ja lesen, in der ersten Klasse zum Beispiel.
Ja, bei uns in den einzelnen Klassenstufen gibt es ja jeden Tag Videounterricht und da ist jeden Tag das Lesen eingebettet, sei es Blitzlesen oder auch die Lesehausaufgabe, die die Kinder als Sprachnachricht an die Lehrerin weitergeben oder eben auch unser freiwilliger Leseclub, der derzeit virtuell abläuft, sowie ein Lesepadlet, bei dem die Kinder interaktiv sich Lesestoff und Lesefutter holen können.
Okay, da haben Sie es gut organisiert mit dem Videounterricht und das funktioniert auch gut. Also auch, es hängt ja nicht nur von der Schule ab, sondern auch von den Endgeräten bei den Schülerinnen und Schülern.
Es gibt durchaus manchmal wieder kleine Engpässe und die Verbindung ist nicht immer optimal. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, funktioniert es gut.
Okay, vielen Dank. Kirsten Boje ist Kinderbuchautorin, hat zum Beispiel die Ritter-Tränk-Bücher geschrieben und den Möwenweg. Und sie engagiert sich sehr fürs Lesen, hat 2018 die Hamburger Erklärung ins Leben gerufen. Jedes Kind muss lesen lernen. Frau Boje, Sie sind ja sonst viel in den Schulen unterwegs und lesen auch. Im Augenblick wahrscheinlich gar nicht, oder?
Ja, sehr wenig. Also Live-Lesungen, so richtig analog von Mensch zu Mensch, die gibt's im Augenblick natürlich überhaupt nicht. Ich habe aber schon eine ganze Menge Lesungen per Zoom durchgeführt und bin dann immer überrascht, wie gut auch das funktioniert. Natürlich macht's einen Riesenunterschied, ob man die Kinder tatsächlich sieht und in einem Raum ist oder ob das nur lauter kleine Kacheln auf dem Bildschirm sind. Aber die Kinder sind ja inzwischen durchaus auch an solche Verfahren gewöhnt und reagieren doch ziemlich lebhaft. Also die Lesungen, glaube ich, sind das geringste Problem. Außerdem gibt es ja noch andere Möglichkeiten, Schulen zu unterstützen in dieser Situation. Wir haben zum Beispiel in Hamburg mit verschiedenen Autoren und Autorinnen zusammen und mit den Hamburger Bücherhallen und Lehrerinnen und Lehrer Büchertaschen zusammengestellt. Da haben wir Bücher gespendet, viele hundert Bücher. Die Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schülerinnen und Schüler kannten, die haben dann gesagt, was für welche Familie passen würde und haben das gemeinsam mit den Bücherhallen in Büchertaschen gepackt und haben das in einem benachteiligten Stadtteil an die Familien verteilt, sodass die Kinder da Lesestoff bekommen haben. Also das sind so Möglichkeiten in dieser Zeit. Ich habe auch Klassensätze noch verteilt und ich habe das Gefühl, eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen sind da auch sehr engagiert, damit eben das Lesen auch in dieser Zeit nicht völlig zu kurz kommt.
Ja, eigentlich eine Zeit, in der man wahnsinnig viel lesen kann. Über Hamburg sollten wir gleich auch noch mal reden, denn Hamburg hat das ganz gut hingekriegt mit dem Lesenlernen. Da hat sich doch einiges verbessert in den letzten Jahren. Zunächst aber noch mal zu Frau Pieper. Frau Pieper, Irene Pieper, Professorin für die Didaktik der deutschen Sprache an der Freien Universität in Berlin. Konzepte für den Distanzunterricht, was das Lesenlernen angeht, die gibt es wahrscheinlich gar nicht. Die müssten erst noch entwickelt werden und wahrscheinlich werden sie im Augenblick gar nicht entwickelt, weil alle denken, die Pandemie ist bald vorbei, oder?
Ja, schwer zu sagen. Also was man, glaube ich, ganz gut sehen kann, ist, dass es an vielen Stellen, an vielen Universitäten, die Lehrkräfte ausbilden, Initiativen gibt, wie sich Lehramtsstudierende einbringen können. Und da werden durchaus Unterstützungskonzepte entwickelt. Und das scheint mir auch ein sinnvolles Verfahren, denn gerade dann, wenn die Schüler und Schülerinnen nicht in der Schule sind, profitieren sie ja enorm davon, wenn sie Ansprechpartnerinnen und Partner haben. Und das kann eine einzelne Lehrkraft ja nur bedingt leisten. Also insofern, da funktioniert konzeptionell bestimmt das eine oder andere, aber wahrscheinlich nicht mit dem furchtbar langen Atem, weil natürlich alle hoffen, dass wir recht bald oder möglichst in naher Zukunft aus dieser Situation rauskommen. Aber da gibt es schon Initiativen und wahrscheinlich weiß Frau Bulisek darüber sogar mehr, was gewissermaßen zur Verfügung gestellt wird.
Wissen Sie es, Frau Bulisek?
Ja, Initiativen würde ich jetzt, das liegt oft schon auch am Kollegium beziehungsweise an der einzelnen Schule, welche Initiativen sie entwickelt. Und natürlich sind wir sehr daran interessiert, dass die Kinder auch in der, sage ich jetzt mal, im Distanzunterricht von uns motiviert werden zum Lesen und das eben durch diese Möglichkeit eines virtuellen Leseklubs mit Personen, die sie persönlich kennen und die sie eigentlich von der Präsenz her schon, die ihnen schon bekannt sind, die jetzt halt über Zoom, BBB oder was auch immer, welche Plattform zu ihnen sprechen und mit ihnen lesen, Quiz spielen und sonstige Dinge.
Frag die Philly nochmal, unsere Schülerin aus der 9b der Oberschule in Schorlau. Du hast gerade schon angedeutet, es gibt so Aufgaben, die man dann auch machen muss, wenn ihr zum Beispiel Nathan der Weise lest. Hast du da das Gefühl, dass ein guter Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern hergestellt werden kann?
Also wenn man sich eben als Schülerin oder Schüler dafür organisiert, auf jeden Fall. Unsere Lehrer antworten schnell auf E-Mails, auf Fragen. Das funktioniert in dieser Hinsicht also schon, aber die meisten wollen sich ja gar nicht in diesem Fall motivieren oder animieren, irgendwie dort in einer Art und Weise was zu tun, was gerade auch in unserer Altersstufe, ich meine, wir sind jetzt 9., 10. Klasse, da gibt es jetzt coolere Sachen, die man gerade machen kann während Corona. Und da, also es kommt ganz auf Schüler an, was die machen und was sie machen wollen. Der Input von unseren Lehrern und die Hilfestellung dort von der Schule ist auf jeden Fall gegeben.
Okay, also das Lesenlernen, so schwierig das auch auf Distanz ist, es scheint nicht so sehr unter den Pandemiebedingungen zu leiden. Man kriegt das noch irgendwie hin, aber man stellt sich natürlich schon vor, ja, ich höre, wer möchte sich zu Wort melden?
Ich weiß nicht, ob das jetzt angemessen ist, dass ausgerechnet ich als Autorin da
aber
so
unbedingt, Frau
reingrätsche. Aber ich habe ja doch sehr, sehr viele Kontakte, zum Teil jahrzehntelange Kontakte zu Kollegen und Kolleginnen, gerade an Schulen in benachteiligten Stadtteilen. Und was ich da höre, das ermutigt mich eben nicht so wahnsinnig.
Ja, da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das ansprechen, weil genau in die Richtung wollte ich auch jetzt fragen. Es gibt ja nicht nur Schülerinnen und Schüler wie die Filin und Schulen wie die von Frau Bulisek, die ausgezeichnet wurde dafür, dass sie die Kinder beim Lesen fördert, sondern wir haben natürlich auch Stadtteile, in denen das viel schwieriger ist. Und was ich mir jetzt gerade denke, ist, es gibt ja nicht nur, wir reden ja jetzt erstmal noch nicht über Literatur, sondern darüber, dass man überhaupt lesen kann. Und wenn man mit dem Lesen Schwierigkeiten hat und es gibt eben nicht den tollen Videounterricht wie an der Grundschule im Passau im Grubenweg, dann wird es ja vielleicht schon schwierig, die Arbeitsblätter zu verstehen.
Ja, genau. Also ich denke, da haben Sie nämlich wirklich so einen Kernpunkt angesprochen. Der Unterricht per Videokonferenz ist ja vielfach gar nicht möglich. Wir haben am Anfang der Pandemie gemerkt, es gibt viele, viele Familien, die haben überhaupt nicht die notwendigen digitalen Endgeräte. Hier in Hamburg werden die jetzt tatsächlich den Schülern zur Verfügung gestellt, die keine haben. Und wenn sie dann kein WLAN haben, gibt es sogar einen mobilen Hotspot. Also noch mehr kann man eigentlich nicht tun. Aber denken Sie an Grundschulkinder in der 1., 2., 3. Klasse. Die brauchen natürlich, um das nutzen zu können, auch die elterliche Unterstützung. Und häufig sind ja die Kinder, die Schwierigkeiten haben, lesen zu lernen, auch die, die aus Familien kommen, in denen die Eltern vollkommen überfordert sind und sie nicht im notwendigen Maße unterstützen können. Das heißt, ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die erzählen, die sagen einfach, bei uns geht nur analog. Und das heißt, sie packen Pakete mit Arbeitsblättern, die Kinder sich abholen müssen und die sie eine Woche später wieder abgeben müssen. Und da stoßen wir eben genau auf das Problem, das Sie eben angesprochen haben. Wenn die Kinder noch nicht lesen können, dann können sie im Grunde ja nicht mal die Arbeitsaufträge wahrnehmen.
Und die Eltern können sie vielleicht auch nicht immer unterstützen. Das muss man ja auch sehen, dass es da sehr unterschiedliche Fähigkeiten gibt, auch bei den Eltern. Frau Bulisek, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie Fälle, wo Sie sagen, das ist aber doch sehr schwierig auf Distanz?
Ja, durchaus. Wir haben natürlich auch einen hohen Anteil an Migrationskindern und wir versuchen das dann in teilweise mit Unterstützung des Kinderschutzbundes, der uns Lernpaten ermöglicht und auch mit einer weiteren, passgenau heißt das bei uns, eine weiteren Institution, die uns Lernpaten, sprich Lehramtsstudenten zur Verfügung stellt und die dann 1:1 mit etwas schwächeren Kindern und auch Kindern, die noch nicht so gut das Lesen beherrschen, auch in Präsenz arbeiten, außerhalb des normalen Unterrichts. Wir haben auch sehr viele Notbetreuungskinder, die uns zugewiesen werden, weil es zu Hause sozial, emotional oder sonst aus die Familien es nicht leisten können, mit den Kindern zu arbeiten. Und genau diese Kinder versuchen wir natürlich nicht zu vergessen und auch mit einzubeziehen, mit Hilfe von diesen Möglichkeiten. Aber dazu, eben weil Sie fragten, dazu ist natürlich auch ein gewisses Engagement ehrenamtlich oder aber auch eine finanzielle Spritze notwendig, die uns das ermöglicht.
Frau Pieper, frage ich Sie doch nochmal jetzt als aus wissenschaftlicher Sicht sozusagen. Das ist quasi die beste Hilfe in Situationen, in Familien, in denen das mit dem Selberlernen verhältnismäßig schwierig ist und es wenig Unterstützung gibt, dass man dann die Notbetreuung für sowas nutzt?
Also ich glaube, Aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, dass die Unterstützung für das Lesenlernen entschieden über, wir nennen das Co-Konstruktion, läuft. Also man braucht einen Partner, der oder die einen unterstützt. Und im idealen Fall wird das häuslich gestützt und dann natürlich in der Schule über die Lehrkraft und auch über die Schüler und Schülerinnen im Miteinander. Und diese Situation kann man natürlich so ohne weiteres nicht simulieren, gerade dann, wenn man jetzt an die Verhältnisse denkt, die Kirsten Brühe gerade geschildert hat und die uns alle umtreiben. Wenn man sich eine Familie vorstellt, 4 Kinder, 3 Zimmer, keine mobilen Endgeräte oder nicht genug, das kann eben schwer über einen Videoraum oder Ähnliches simuliert werden, weil die Dinge eben einfach gar nicht so handhabbar sind. Und da ist natürlich Notbetreuung prima, wenn das geht. Ich meine, man kann natürlich auch überlegen, welche anderen Sorten von Tandem-Konstruktionen da möglich sind. Aber ich würde schon sagen, dass
das heißt,
gerade
dass
diese
eine Schülerin einem Schüler hilft und hin und her, so Tandem.
Genau, oder eine Studentin einem Schüler hilft. Mhm. Das wäre ja auch eine sehr gute Möglichkeit.
Aber wegen Endgeräten zum Beispiel bei uns in der Schule ist es so, manche Lehrer bieten Videokonferenzen an, aber wenn du dann zu zweit, also als Geschwister sagst, dass wir beide gleichzeitig Videokonferenzen haben, dazu unsere Elternteile noch, weil unsere Mutter ist auch Lehrerin, gibt demnach auch noch Videokonferenzen und wir haben eine gute Internetleitung und unsere Leitung das dann doch nicht schafft, muss man sich dann auch wieder überlegen, ob das nicht irgendwie besser getaktet werden könnte, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass hier jeder wie irgendein berühmter Streamer oder so, dort die dementsprechende Internetanbindung hat.
Ja, und Feline, wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr 3 Endgeräte. Das kann man ja auch nicht voraussetzen.
Na, mindestens 3. Unser Vater arbeitet ja auch noch.
Ja, aber dann seid ihr gut ausgestattet für diese Zeit jetzt. Uns hat einen Anruf erreicht von Frau Helsing aus Preetz. Frau Helsing, können Sie mich hören? Guten Tag.
Ja, ich kann Sie hören.
Was ist Ihr Punkt?
Ich wollte berichten über meinen Sohn, wie der lesen gelernt hat. Und zwar habe ich bei dem schon als Baby angefangen, Geschichten vorzulesen. Und der wurde dadurch immer neugieriger aufs Lesen, was nachher darin gipfelte, dass der mit 5 schon lesen konnte, weil der immer nicht abwarten konnte, dass Mama endlich kommt zum Lesen. Und der ist jetzt 11 und ist immer noch eine super mega Leseratte.
Ja, das ist natürlich so ein richtiger Best-Case-Szenario. Ich kenne auch einige, die schon, ich sag mal, halt bevor sie gefühlt laufen konnten, schon gelesen haben. Mir persönlich nicht, ist das ziemlich schwer gefallen. Bei mir wurde in der 2. Klasse nämlich LRS, also Lese-Rechtschreibschwäche, festgestellt. Ich konnte nicht mal in der 3. Klasse ein A und ein M zusammenziehen. Jetzt inzwischen geht's. Und also wenn das so läuft, dann ist es natürlich klasse, aber bei vielen läuft es eben nicht so gut wie bei Ihnen zu Hause.
Aber ich nehme das nochmal zum Anlass, nach dem Vorlesen zu fragen, was die Frau Helsing da jetzt gerade geschildert hat. Das hat ja offensichtlich ganz viel damit zu tun, diese Entwicklung, dass dem Kind auch vorgelesen wurde. Es wird nicht immer so eine ganz gute Entwicklung nehmen, vielleicht oder so eine ganz schnelle, aber es hat etwas offensichtlich auch mit dem Vorlesen zu tun. Frau Boje, Sie können ja jetzt gar nicht lesen. Sie lesen über Zoom, haben gerade von Ihren Erfahrungen da geschildert. Das ist natürlich jetzt eine Notsituation, in der es nun mal gar nicht anders geht, aber das Vorlesen ist grundsätzlich, ob nun über Zoom oder persönlich im besten Falle, sehr, sehr wichtig, ne?
Ja, natürlich. Und was die Hörerin eben erzählt hat, ist ja das Erstaunliche. Viele Eltern fangen ja erst sehr spät an mit dem Vorlesen. Und tatsächlich macht es schon sehr, sehr, sehr früh Sinn. Es gibt auch viele Untersuchungen und leider habe ich jetzt die Zahlen nicht so im Kopf. Aber wie viele Millionen mehr Wörter Kinder, denen täglich auch nur 10 Minuten vorgelesen wird, gehört haben, bevor sie in die Schule kommen, wie sich deren Sprachvermögen entwickelt. Und vielleicht darf ich aus Hamburg was dazu berichten, wenn hier dazu der Ort wäre.
Ja, gern.
Wir haben in Hamburg inzwischen seit 16 Jahren das Projekt Buchstart 1. Da bekommen alle Hamburger Kinder, das sind immer so ungefähr 20.000 im Jahr, bei der U6, das ist die einjährigen Untersuchung beim Kinderarzt, da erwischen wir sie wirklich noch praktisch alle, eine Tasche überreicht mit 2 Pappbilderbüchern und mit einer Informationsbroschüre für Eltern in allen in Hamburg vertretenen Sprachen. Und der Kinderarzt erzählt den Eltern, wie wichtig es ist, dass sie nun anfangen, mit ihrem Kind täglich diese Bilderbücher anzugucken. Parallel dazu gibt es sogenannte Gedichte für Wichtegruppen, die Eltern oder Großeltern oder wer auch immer wöchentlich mit dem Kind besuchen können. Da gibt es dann Kniereiterverse, Fingerspiele, ganz, ganz viele Bilderbücher. sodass die ganz Kleinen schon ganz viel Kontakt mit nicht nur Büchern, sondern auch mit Sprache haben. Das ist ja das Entscheidende, dass das Vorlesen eben die Sprachkompetenz fördert, weil viele Kinder tatsächlich am Lesen lernen scheitern, weil ihre Sprachkompetenz nicht ausreicht, weil ihr Lexikon, also ihr Wortschatz, viel zu gering ist, um Wörter schnell genug erkennen zu können, weil die grammatischen Strukturen, die sie internalisiert haben, nicht so vielfältig sind, wie die, denen sie in Texten begegnen und so weiter.
Also beim Lesenlernen genauso wie bei allen anderen Lernvorgängen, die Wiederholung ist es einfach auch, die es ausmacht und das ständige Üben daran. Feline, das Üben, hast du gerade schon gesagt, das findet jetzt nicht so sehr statt. Also die Kinder lernen dann lesen nicht selber Nathan der Weise zum Beispiel, sondern sie gucken sich die Zusammenfassung bei YouTube an. Das würden sie aber wahrscheinlich auch machen, wenn sie im Präsenzunterricht wären, also ganz normal. Oder ist das ein Unterschied jetzt?
Naja, also jetzt gerade wegen Corona muss man die Schüler ja teilweise, ich sag mal, halt vollkommen sich selbst überlassen, und im Präsenzunterricht könnte man da den öfters auf die Finger klopfen und sagen, hey, hier, wir haben das Kapitel jetzt vor einer Woche behandelt, warum weißt du das immer noch nicht? Und jetzt wurden wir halt stehen gelassen teilweise, und dann hieß es, ja, macht mal bitte dies, das, Ananas, und dann auf einmal, ja, okay, es sind jetzt 3 Monate rum und jetzt habt ihr das Buch zu Ende gelesen, alles stimmt's? Hälfte der Klasse, wait, what? Wir hatten ein Buch zu lesen.
Ah, okay. Das liegt also auch daran, dass Schülerinnen und Schüler nicht immer so genau nachlesen, vielleicht, was sie gerade tun sollen, und nicht immer so zuhören. Ich will nochmal Frau Pieper fragen. Also wir merken ja jetzt schon, dass wir zwar in dieser Sendung hier Teilnehmerinnen haben, bei denen das Lesenlernen an der Schule noch ganz gut funktioniert. Aber wir haben auch schon festgestellt, dass es höchst problematisch ist in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Haben wir denn dazu erwarten, Frau Pieper, dass wir tatsächlich eher die Lage noch verschlimmern? Also dass in Zukunft vielleicht noch mehr als 20% der 10-
Könnte
bis 15-Jährigen Schwierigkeiten haben? Aber klar. Feline, bitte.
Weil es vorhin immer das Lesen, Lernen durchs Vorlesen oder Anhören ging, das hat mir auch extrem geholfen, weil ich habe als Kind sehr oft Hörbücher gehört oder mir wurde auch vorgelesen, und weil ich selbst Lesen ja nicht so leiden konnte, aber jetzt gerade im Nachhinein kann ich das nur jedem ans Herz legen, zu lesen, zu hören, vorgelesen zu werden, weil ich merke, wenn wir Aufsätze schreiben müssen oder sowas, die meisten Schüler aus meiner Klasse kriegen schon, ich sag mal, Panik oder Stress, wenn es heißt, ja, ihr müsst jetzt hier mal dort über 300 Wörter in die Sache einbringen. Und dann komme ich und dann werde ich jedes Mal teilweise dumm angeguckt, weil ich mit dann 800 Wörtern rausgehe, weil ich mich halt dementsprechend formuliere, weil ich es gewöhnt bin, die Sprache so zu benutzen. Und die wundern sich, hä, wie kann das sein? Warum machst du aus einem Satz, wofür man 2 Wörter hätte benötigt, auf einmal 5 Sätze? Und ich finde das, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde es klasse, wenn man Sprache gut verwenden kann, wenn man gut formulieren kann, weil es einem halt in jedem Bereich immer hilft.
Ja, und das macht ja offensichtlich auch Spaß. Und dann ist ja manchmal einfach die Stimmung an der Schule, in der Klasse auch so, dass diejenigen, die Spaß haben beim Lernen, dann als Streber gelten, was dann irgendwie die Stimmung auch zeigt, die dann da manchmal vorherrscht. Also wenn man sich für was interessiert, dann ist das nicht immer so toll angesehen. Aber ich will nochmal die Frau Pieper fragen, müssen wir befürchten, dass wir sozusagen jetzt in der aktuellen Schülergeneration, die Pandemie gibt es jetzt schon seit einem Jahr, mit wechselnden Auswirkungen auf die Schulen, aber dass das Problem sich eher schlimmer, brauchen wir Sonderprogramme?
Also ich weiß nicht genau, ob man das schon entscheiden kann. Ich finde jedenfalls die Überlegung sehr wichtig, wie man Kontinuität ins Lernen reinbringt an Stellen, wo das eben teilweise über Präsenz nicht so gut funktionieren kann. Es gibt ja, das muss man ja schon sagen, seit PISA ist das Wissen darum, wie das Lesen gefördert werden kann, nochmal sehr angestiegen. Frau Boje hat eben tolle Konzepte aus Hamburg berichtet, Frau Bulisek hat berichtet, was die Schule im Einzelnen macht. Die Verfahren zur Leseförderung, da haben wir inzwischen ein Spektrum zur Verfügung, was, als ich im Referendariat war, wirklich noch nicht zur Verfügung stand. Das ist einfach unheimlich erweitert, und da spielt zum Beispiel das Lesenlernen übers Ohr eine unheimlich große Rolle. Das hat ja Feline auch gerade schön dargestellt, das nützt ja auch Schülern und Schülerinnen in der Sekundarstufe, die mit komplexen Lektüren kämpfen. Also insofern glaube ich, wir haben eine Situation, die ist sehr ernst zu nehmen. Wir haben aber auch einen Wissensstand darüber. darüber, wie man das Lesen fördern kann, der ziemlich gut ist. Das heißt also, im Prinzip meine ich schon, dass man mit entsprechenden Anstrengungen, die natürlich auch gebackt werden müssen, personell, konzeptionell, finanziell, da jetzt nicht eine ganze Generation verloren geben muss für eine Situation, die sich natürlich niemand hat vorstellen können vor einem Jahr. Und also da ist schon eine Menge möglich.
Uns hat Günther Winkler geschrieben aus Hamburg und er schreibt, es wäre sehr wichtig, den Kindern, die nicht die Mittel haben, Geschichten kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es gibt zum Beispiel auch bei YouTube Lesungen von Autorinnen und Autoren, auf die er hier hinweist, wo man sich auch was anhören kann, wo einem quasi vorgelesen wird. Also was Ähnliches, was Frau Boje im Augenblick auch macht. Und das bringt mich jetzt nochmal zu der Frage, Frau Pieper. Frau Boje hat ja von dem Hamburger Projekt berichtet gerade, wo die Lektüre für die Kleinen sozusagen vom Kinderarzt verteilt wird. Das scheint mir jetzt erstmal eine ganz gute Sache zu sein, weil man dem Kinderarzt vielleicht besonderes Vertrauen entgegenbringt, dass das was Gutes ist, was der in seiner Tasche hat?
Ja, ist natürlich eine super Idee und das ist ja auch vor allen Dingen deshalb so klasse, weil es flächendeckend funktioniert, ne? Denn diese Untersuchungen werden einfach wahrgenommen. Aber ich glaube auch, die Schulen können eine super Rolle dabei spielen, wenn die Kinder dann in der Schule sind oder der vorschulische Bereich und die Kitas auch, in Zusammenarbeit mit den Bibliotheken, die ja auch weitgehend, also mein Kenntnisstand ist, dass die eigentlich überwiegend auf sind und auch ihre Sachen bereitstellen können. Und dann wollte ich noch mal auf ein Verfahren hinweisen, was ich gerade bei dieser Vorlesepraxis so besonders interessant finde, das Mitlesen, das halblaute oder laute Mitlesen. Und das wären ja auch so Fördermethoden, mit denen kann man auch Kinder gewinnen für die Stories, die sie hören. Und
wie funktioniert das?
Verbinden. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also ein Verfahren, das sich relativ stark bewährt, ist das Reading While Listening. Da hat man gewissermaßen einen Text, im Idealfall natürlich einen, der interessant ist, den man gerne liest. Man bekommt ihn vorgelesen und liest den halblaut mit und führt mit dem Finger die Zeilen entlang. Und das macht man gewissermaßen mehrfach. Und da gibt es Studien zu, die sind wirklich ermutigend, dass es gerade bei schwächeren Schülern und Schülerinnen sehr gut funktioniert, um die Kinder ans automatisierte Lesen heranzuführen und dann eben auch den Sichtwortschatz zu erweitern. Also all das, was Frau Boje eben schon so schön angefüttert hat, ne? Dass man im gewissermaßen diesen reichen schriftsprachlichen Bereich vor Augen hat. Dann nicht nur im Ohr, sondern auch vor Augen. Und sie lernen da eine Menge Sprache kennen.
Ja, und das kann man also auch auf Distanz machen, ne?
Ja, das müsste, also ich glaube, es ist nicht ganz einfach, aber vorstellbar wäre natürlich schon. Also ich habe gestern einfach mal aus Spaß ein bisschen rumgeguckt. Bei Hörbüchern werden ja oft Leseproben angeboten, ein paar Minuten lang. Ne? Dann braucht man aber natürlich die Textvorlage und das Thema, was wir eben hatten, das mobile Endgerät muss da sein, also die technische Versorgung muss dazu stimmen und man braucht eine Anleitung, das würde ja bleiben.
Ja, Frau, ich glaube, die Frau Boje hat eingeatmet vorhin.
Ja, ich atme auch gleich wieder aus. Also ich möchte jetzt wirklich alles unterstützen, was Frau Pieper gesagt hat. Ganz entscheidend finde ich tatsächlich, dass wir inzwischen unglaublich viel über das Lesen lernen wissen, was wir noch vor 10 Jahren nicht gewusst haben. Was aber auch bedeutet, dass die Lehrerinnen und Lehrer davon nichts wissen. Und selbst heute, wo es bekannt ist, spielt es zum ganz großen Teil im Studium, also in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern keine Rolle. Da, glaube ich, müsste noch ein ganz großer Schwerpunkt gelegt werden.
Wenn ich darf, würde ich da gleich rein.
Ja,
ja, gerne.
Weil das ist ja gewissermaßen meine Baustelle. Ich weiß nicht, Boje, Sie sind ja in Hamburg, glaube ich, auch super vernetzt. Also da würde ich zum Beispiel auch sagen, dass die Lehrerbildung da wirklich nachgesattelt hat. Also dieser Bereich. Aber wir müssen natürlich andererseits, ich habe da heute mal drüber nachgedacht, wer 2000 in den Schuldienst kam mit vielleicht 28, der ist in der Ausbildung mit diesen Wissensbeständen noch nicht konfrontiert worden. Ne? Das ist jetzt anders, aber dann sitzen wir da und müssen wirklich über die Professionalisierung von Lehrkräften nachdenken. Beispiele wie die Grundschule Passau, die wir hier sitzen haben, zeigen ja, dass da eine Menge passiert. Genau, das ist aber mit Sicherheit ein Schlüssel, ne? Dass die Lehrkräfte in den Schulen über dieses Know-how auch verfügen.
Ja, damit und manches ist langsam, ganz einfach. Genau, damit wollen wir uns langsam bewegen in die Richtung sozusagen, was denn gutes Lesen lernen eigentlich in der Schule bedeutet, auch ohne die Belastung durch die Pandemie, die alles natürlich noch ein bisschen schwieriger macht. 00800 446 44464 ist unsere Telefonnummer für Hörerinnen und Hörer, die sich an der Diskussion beteiligen wollen. Es geht ums Lesen lernen in der Pandemie, aber auch außerhalb der Pandemie. Frau Bulisek, da frage ich Sie doch gleich mal von der Sportgrundschule Passau. Mit dem Deutschen Lesepreis sind Sie ausgezeichnet worden, weil Sie besondere Konzepte haben, Lesen zu vermitteln in der Schule. Sie machen das nicht nur im Deutschunterricht, nicht?
Ja, das hat eine Sache. Wir haben viele, viele Aktionen, die das Lesen unterstützt. Aber eine Sache hat die Jury besonders, möchte ich mal sagen, überzeugt. Wir haben eine Art Lesestundenplanschieber. Natürlich hatten wir ihn nicht jetzt zu Pandemiezeiten, ist es schwierig. Aber sonst ist es so, dass wir praktisch immer eine Stunde, egal was in dieser Stunde ist, ob es Sportunterricht ist oder Judo, jeden Tag zum Beispiel die erste Stunde ist die Lesestunde, wo 10 Minuten gelesen wird. Das können Judo-Regeln sein, das kann eine Bastelanleitung im Handarbeitsunterricht sein. Ziel dieser Maßnahme, und dann in der nächsten Woche wäre es die zweite Stunde und so weiter. Und Ziel dieser Maßnahme ist einfach, den Schülern zu vermitteln, dass Lesen die Basis allen Lernens ist. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie ich etwas basteln muss, dann muss ich die Bastelanleitung lesen. Wenn ich ein Spiel spielen möchte, dann muss ich wissen, wie das Spiel geht und brauche die Spielanleitung, die ich mir erlesen muss. Das war eigentlich so das Ziel von dieser Maßnahme, die wir haben. Unter anderem natürlich auch noch Lesen an unbekannten Orten oder eben auch vieles vorlesen oder auch das Lesen in Bewegung einbauen, dass ich sage, ich muss einen Text lesen und klettere an unserer Kletterwand, um dann die Frage beantworten zu können, die dann irgendwo hängt. Also alle diese Dinge, wir wollen es auf vielseitige Art und Weise, Kinder muss man ja in verschiedenen Richtungen motivieren und sie sind ja nicht alle gleich und da wollen wir eben rausfinden und für jeden den richtigen Nerv treffen, um ihn doch zum Lesen zu kitzeln.
Individuelles Lernen ist da wahrscheinlich ganz wichtig, weil, wie Sie ja richtig sagen, jedes Kind auch anders ist. Haben Sie denn vielleicht keine statistischen Daten, aber doch Erfahrungen, wie das funktioniert bei Ihnen? Ob das wirklich so ist, dass dann auch weniger als 20% der 10- bis 15-Jährigen, bei Ihnen werden die ja gar nicht so alt, die sind ja dann aus der Grundschule schon wieder raus, aber dann auch besser lesen können am Ende ihrer Grundschullaufbahn?
Also wir haben, wie Sie richtig sagen, keine statistischen Zahlen, aber wir nehmen an diesem Projekt Philby, das ist fachintegrierte Leseförderung Bayern, teil. Und das ist in Zusammenarbeit mit der Universität. Und die Universität sagt, und das ist auch unsere Meinung, es ist eine systematische ein systematisches Lesetraining notwendig. Also ich baue es in der ersten und zweiten die Lesefertigkeit auf und versuche dann die Lesekompetenz zu erweitern, indem ich sie einfach mit Lesestrategien die Kinder ausstatte. Und wir sind da jetzt gerade in der vierten Klasse angekommen, also im dritten Jahr. Und man kann schon feststellen, dass diese Maßnahme greift. Also ein richtiges Konzept, das die ganzen Klassen durchlaufen, eine Art Lesecurriculum ist wirklich wichtig. Und diese Art untermauert mit Sachtexten und mit Lektüren und dazu Arbeitsaufgaben, die wir auch eingeben müssen. Und das können wir ja jetzt am Ende dieser Maßnahme feststellen, wie viel es gebracht hat. Und da erhoffen wir uns natürlich die Ergebnisse, die uns durch die Universität Regensburg zur Verfügung gestellt werden.
Das ist jetzt ein Engagement Ihrer Schule, also von Lehrerinnen und Lehrern, die das so nicht machen müssten, sondern so machen wollen. Wir sind in der Dekade der Alphabetisierung, habe ich schon gesagt, eigentlich so ziemlich in der Mitte dieser Dekade. Frau Boje, passiert da, außer dann in Hamburg zum Beispiel, auch mit Engagement von einzelnen Menschen auf der strukturellen Ebene zu wenig? Also müsste in den Kultusministerien dann nochmal neu darüber nachgedacht werden, wie man eigentlich lesen lernt?
Ja, natürlich. Ich würde nur gerne noch mal sagen, wie begeistert ich bin von Frau Bulicek, weil ich glaube, diese Schule macht wirklich alles richtig. Und das Projekt Philby.
Kann ich auch voll zustimmen.
Ja, und das Projekt Philby, das sie eben erwähnt hat, das getragen wird von der Uni Regensburg und das inzwischen, ich glaube, an etwa 30% der bayerischen Schulen durchgeführt wird, das zeigt ganz tolle Ergebnisse. Das ist ja wissenschaftlich begleitet und das zeigt eben tatsächlich, dass vor allen Dingen auch dieses häufige Lesen ganz viel bringt. Lesen lernt man durch Lesen. Und die IGLU-Studie, die letzte, hat ja gezeigt, dass in Deutschland nur etwa die Hälfte der Zeit
im Verlauf der Grundschule aufs Lesen verwandt wird wie im Durchschnitt der OECD-Länder, der anderen OECD-Länder. Das heißt, wir müssen das steigern und indem eben auch in anderen Fächern gelesen wird und so weiter, lässt sich das steigern. Philby koordiniert da ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, andere Bundesländer könnten das übernehmen. Hamburg hat schon damit angefangen, in Teilen haben wir das übernommen. Wir haben Buchstart 1, das habe ich ja erwähnt. Wir haben jetzt Buchstart 4,5. Wir haben überlegt, was ist der nächste Zeitpunkt, zu dem wir wirklich alle Kinder erreichen?
Ich frage nochmal, ja, Frau Pieper wollte ich nochmal fragen, ob die das wissenschaftlich stützt. Also ob es tatsächlich auch einfach an der Zeit liegt, die man aufwendet, um das Lesen zu lernen. Also der Deutschunterricht reicht nicht aus?
Das ist ganz sicher so. Also Leseförderung als Aufgabe aller Fächer anzusehen, ist ein Schlüssel. Und ja, da muss man wirklich dieser Post-PISA-Debatte dankbar sein, dass das hoch auf die Agenda gelegt wurde, ne? Dass einfach klar wurde, da kann man jetzt auch nicht sagen, also wir reden ja auch nicht nur über die Grundschule, sondern wir reden auch über weite Strecken der Sekundarstufe 1, da ist Deutsch dreistündig. Und da läuft aber ganz viel in den Fächern, wo man dann auch Lehrkräfte spricht, die frustriert sagen, ich kann so ein Arbeitsblatt nicht einsetzen, da ist zu viel Text drauf. Ne? Und diese Dynamik, die muss ja ausgehebelt werden. Also wir brauchen ja eine routinisierte Lesefähigkeit, mit der die Schüler und Schülerinnen fit in der Grundschule im vierten Schuljahr landen und dann in den Sekundarstufen gut weiterarbeiten können. Und da sind diese Konzepte über die Fachgrenzen hinweg absolut entscheidend. Das muss man unbedingt unterstützen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo die Lehrerbildung inzwischen relativ klar ist. Also viele lehrerbildende Universitäten haben dafür Module, wo eben alle Lehramtsstudierenden damit sich auseinandersetzen, dass Lernen im Fach sprachlich ist. Und das betrifft dann nicht nur das Lesen, sondern auch das Schreiben und auch das Sprechen und Zuhören. Das heißt, alle sprachlichen Prozesse sind sozusagen beim Lernen an Bord und sehr viele Fächer funktionieren ja nun mal schriftsprachlich, also muss das Lesen als Transmissionsriemen sozusagen zur Verfügung stehen. Und das ist absolut ganz klar und in der Grundschule natürlich auch deshalb besonders gut zu machen, weil die Lehrkräfte ja in der Regel das Fach Deutsch unterrichten und viele andere Fächer. Das heißt, über dieses Klassenlehrerprinzip kann man da natürlich auch super verteilen. Umso wichtiger ist, dass man das in der Lehrerausbildung für die übrigen Fächer eben auch stark macht und allen deutlich ist, auch in der Fortbildung, ich rede jetzt eben immer nur über die Lehrerbildung, weil das mein Handlungsfeld ist, aber das sind so die Schaltstellen, wo man wirklich etwas erreichen kann.
Uns hat Herr Knappmeier aus Mönchengladbach angerufen und der hat, glaube ich, auch genau was zu diesem Punkt, nämlich wie viel Zeit nimmt man sich eigentlich fürs Lesen lernen? Guten Tag, Herr Knappmeier.
Ja, guten Tag. Wie viel Zeit? Ja, zu wenig Zeit. Also ich hatte eine Mail geschrieben, so ein bisschen bildungsbürgerlich, also Schule, Schola kommt von Muße, Lateinisch, also man muss sich eigentlich Zeit nehmen. Und die wird halt, sage ich als Lehrer, einem genommen durch...
Sie sind auch Lehrer?
Ja, richtig. Ja. Das wird einem genommen durch jetzt G8, jetzt geht es ja zurück zur G9 und so weiter. Und was ich da auch geschrieben hatte, die Verzweckung, die Verökonomisierung, alles Ranking und so weiter, alles wird vermessen, alles wird sozusagen verordnet. Das ist diametral zum Lesen. Also Lesen ist Selbstzweck, ist Genuss. Und dafür braucht man halt viel Zeit. Und das ist in der heutigen Schulzeit leider nicht gegeben.
Haben Sie eine Idee, wie man Schülerinnen und Schülern auch vermitteln kann, dass das Genuss ist? Wir haben es gerade von der Feline gehört, dass das bei vielen nicht so hoch angesehen ist, das Lesen.
Ich denke, da müsste man wirklich zusammen mit den Schülern ein Buch lesen. Und wenn man noch das Glück hat, gut vorlesen zu können, könnte man das vorlesen. Und dann ergibt sich dadurch, glaube ich, auch ein, würde sich das eventuell einstellen oder könnte man die Schüler begeistern?
Ja, das war das, was mich vorhin auch bei der Frau Bielek so fasziniert hat an der Schule, dass die Kinder ja förmlich dazu hingedrängt, so das Lesen als was Wunderbares, als was Nützliches zu sehen, als was, was man können muss, können will. Weil ich als Grundschülerin weiß noch, ich konnte meine Deutschlehrerin nicht leiden, ich konnte Lesen nicht leiden.
Aber das lag jetzt daran, dass du eine Leserechtschreibschwäche hattest, oder?
Ja, das wahrscheinlich auch. Und dass ich sozusagen Lesen immer als das angesehen habe, ja, das muss ich können, aber ich finde das doof. Und jetzt im Nachhinein denke ich, dass diese Einstellung viele Schüler halt so mitbekommen haben, immer wenn es heißt, ja, wir lesen jetzt was im Unterricht, das ist eh was irgendwas Langweiliges, was von 1950 noch übrig geblieben ist in irgendwelchen seltsamen Lehrplänen, die wir sowieso nicht verstehen. Und diese Einstellung, denke ich, müsste man generell den Schülerinnen, auch wenn sie schon jünger sind und Schülern, vermitteln, dass es was Tolles ist, dass es das sein kann, was einen glücklich macht, was einem im Leben weiterbringt, nicht etwas, was langweilig ist und was man sowieso nie wieder braucht.
Tolles Plädoyer. Das hältst du wahrscheinlich als Lesescout auch vor deinen Mitschülerinnen und Schülern, oder?
Ja, öfters, aber irgendwie.
Allein reicht's nicht. Wie bist du denn dazu gekommen, dass dir das Lesen was gibt und was liest du eigentlich?
Na, also ich habe, wie gesagt, eigentlich eher mit Anhören angefangen und das zum Lesen bin ich dann erst richtig gekommen, als es dann Bücher gab, die halt nicht mehr so zum Anhören gab, aber ich die Story unbedingt wissen wollte. Ich bin großer Fantasy- und Action-Fan und so. Und da gibt es halt dann teilweise Bücher, die halt dann so über die 500, 600 Seiten haben. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, du fängst jetzt klein an, machst erstmal eine kleine Story und dann hat sich das immer mehr gesteigert. Und jetzt inzwischen gehört es halt dazu, weil Bücher inspirieren mich, ich mal auch gern und dann zum Beispiel die Hauptcharakter aus Büchern aufs Papier zu bringen, ist was Wunderbares.
Frau Bulisek, bei Ihnen wird ja gelesen, haben Sie auch vorhin gesagt, auf Distanz. Das machen Studentinnen und Studenten, die zu Ihnen ins Haus kommen. Wie haben Sie das organisiert?
Auf Distanz wird gelesen, dass insofern als die Lehrer immer wieder eine Lesestunde, Vorlesestunde einbauen oder eben auch ein Blitzlesen, Lesefertigkeit üben. Und die Lernpartner und Lesepartner oder Studenten schalten sich oft bei den Videokonferenzen zu. Und es gibt ja die Möglichkeit der Gruppenbildung. So wird mal eine Studentin mit zwei Schülern zusammen in einen Gruppenraum, in einen virtuellen gestellt und fördert die beiden Schüler dann im Lesen und dann kommen sie wieder zur Gemeinschaft dazu. Es ist so eine Art Differenzierung, die aber auch virtuell funktioniert.
Ja, also wir können im Augenblick was tun, aber wir können es nicht an jeder Stelle tun. Gibt es denn überhaupt Ideen dazu, diejenigen, die schwer erreichbar sind, auch auf digitalem Wege und nicht jede Schule kann das ja, die dazu zu nehmen, dann eben in die Notbetreuung am besten? Frau Pieper,
ja,
Frau Bohlen?
Entschuldigung.
Nee, Frau Bulisek, Sie dürfen auch gerne.
Ja, diese Möglichkeit gibt es natürlich, in die Notbetreuung sie zu holen. Aber nur, man kann sie nur holen, wenn die Familien deutlich machen, dass sie mit der Situation zu Hause nicht zurechtkommen. Und das sind aber meistens nicht deutschsprachige Familien. Und die Kinder können dann in die Notbetreuung besuchen, wenn der Raum zu beengt ist und es ist ja meistens dann auch so, dass die Kinder zu Hause dann nicht so gefördert werden können und wir nehmen sie dazu und holen dann unsere Studenten, die dann 1:1 Betreuung auch vor Ort machen.
So, ich glaube, das haben wir
gerne nochmal zurück zu dem, wenn ich darf, nochmal kurz eingehen auf das, was der Hörer eben unter dem Begriff Muße so schön gefasst hat. Ja, danke. Das fand ich einen wichtigen Punkt. Wir haben jetzt ja interessante Begriffe hier im Spiel. Frau Bulisek berichtet vom Blitzlesen, von Techniken, wo man versucht, automatisch und auch mit Tempo auf Schrift zuzugreifen. Und dann gehört zum Lesen von Büchern aber noch etwas anderes, sich einlassen zu können auf eine Story. Und Feline berichtet, Nathan der Weise ist jetzt für Neuntklässler zu Hause allein nicht so die Story, auf die man sich so umstandslos einlässt. Und ich glaube, das sind so Sachen, die sind unheimlich wichtig fürs Nachdenken darüber, was die Schule beitragen kann, so ganz einfache Sachen wie die, die eben angesprochen wurden, dass der Lehrer vorlesen kann oder dass man auch, weil wir gestern Welttag des Buches hatten, einfach dazu anregt, wisst ihr was, jetzt nehmt ihr euch halt mal ein Buch und eins eurer Wahl und wir kommen zusammen und jeder berichtet über seine Leseerfahrungen, aber ihr arbeitet auch tatsächlich mal nicht am Bildschirm, sondern ihr lest einfach und zwar Sachen, von denen ihr nachher berichtet, warum die euch interessiert haben. Das sind unheimlich fruchtbare Möglichkeiten, mit den Schülern und Schülerinnen im Austausch zu sein. Das ist was, was uns in der Forschung echt beschäftigt, dass wir wissen, so eine stabile Lesehaltung, die hängt echt auch davon ab, dass man weiß, mein Umfeld interessiert sich für das, was ich da lese. Und da können Lehrkräfte eine ganze Menge mehr tun, als so der gängige Unterrichtsalltag hergibt. Da muss man einfach die Aufmerksamkeit auch mal drauf ausrichten. Insofern bin ich auch eine starke Verfechterin von G9 und 13 Schuljahren bis zum Abitur, weil ich einfach denke, das können wir uns in diesem Land schon auch leisten. Und das gibt eben auch Ressourcen frei für solche Sorten von Ruhe, die man in solchen Bildungsprozessen einfach braucht.
Das wäre ja vielleicht mal eine tolle Idee, die übrigens auch realisiert worden ist. Uns schreibt Jakob Russ aus Grundhof. Der ist in der 10. Klasse und er merkt, dass er dadurch, dass er im ersten Lockdown viel, viel gelesen hat, seine Kenntnisse in Deutsch und Englisch so sehr verbessern konnte, dass er inzwischen viel, viel bessere Aufsätze schreibt. Also das ist ja, schon super. Mal ein toller Ansatz. Aber das wäre doch eigentlich im Sinne der Flexibilität jetzt möglich, oder Frau Bulisek? Dürfen Sie sowas? Dürfen Sie sagen, irgendwie, statt dass ihr jetzt versucht, irgendwie alle möglichen Fächer zu lernen, setzt euch einfach mal hin und lest, wenn ihr schon könnt, und lest diese und diese Bücher und wir unterhalten uns nachher drüber. Das wäre ja vielleicht auch eine Schule fürs Leben.
Natürlich, das können wir durchaus bestimmen, wenn wir das Gefühl haben, hier ist ein Defizit oder auch die Kinder brauchen das. Ich finde es auch immer sehr nett, wenn die Lehrerinnen der ersten Klasse am Wochenende, also am Ende der Woche sagt, so und jetzt nehmen wir uns ein Buch, entweder ein gemeinsames oder du dein Lieblingsbuch und dann setzt du dich mal ganz bequem und du machst das ganz schön und das geht ja zu Hause. Man sieht es ja oft, dann setzen sich die Kinder auf dem Sofa und dann wird gelesen. Und das ist so ein schöner Ausklang, das lieben die Kinder am Ende der Woche. Entweder liest mal die Lehrerin vor oder es liest ein Kind der Klasse vor, wenn es was vorbereitet hat. Also diese Leseatmosphäre schaffen, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Dann kann man sich dabei nach einer Zeit vielleicht auch wohlfühlen, weil man das auch genießt, weil das eine andere Art ist.
Genau.
Des Wissenserwerbs ist es ja am Ende beim Lesen ja trotzdem immer. Frau Boje, die Frau Pieper hat gerade gesagt, es ist ganz wichtig, auch nachher drüber zu reden, also dass man überhaupt in den Austausch kommt, dass das nicht nur ein Lesen für sich ist, sondern dass man im Gespräch bleibt. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
Ja, natürlich. Wir sehen ja da ganz interessanterweise, wie die digitalen Medien auch da Möglichkeiten bieten. Also es gibt
die lenken
ja
nicht nur ab, ne? Die haben auch Chancen.
Nein, also ich möchte nie und nie und nie auf sie verzichten. Und ich glaube, das geht uns allen so.
Genau.
Also es gibt ja inzwischen verblüffend viele Literaturblogs von Jugendlichen, die da posten, welche Bücher sie gelesen haben, nicht nur wovon die handeln, sondern wie es ihnen damit gegangen ist und so weiter. Und die dann Antworten von anderen Leserinnen und Lesern kriegen. Das heißt, die auf diese Weise in Austausch treten. Nicht nur über Blogs, das passiert auch über Instagram. Und als ich das letzte Mal auf Buchmessen war, das ist ja nun schon eine Weile her, mit Erstaunen wahrgenommen, dass da plötzlich viel, viel mehr Jugendliche auftauchen, als das vor 10 oder sogar 20 Jahren der Fall war. Das hat ganz sicher damit zu tun, dass diese Jugendlichen jetzt Lesen nicht mehr nur noch als einsame Tätigkeit verstehen, sondern dass es was ist, was sie mit anderen Lesenden verbindet. Und das ist natürlich was ganz Großartiges. Also wenn ich Fan von irgendwas bin, dann möchte ich wissen, dass auch andere Fans davon sind und möchte mich mit denen austauschen. Mhm. Und da gibt es heute zum Glück... Ja, oder Feline, ich denke, so ist es einfach.
Das ist was mit am besten ist, auch an den Lesescouts, weil wir sind ja dafür zuständig, auch die Top-10-Liste für den Lesekompass in Leipzig zu machen. Und eigentlich sowas, auf was ich mich eigentlich immer mit am meisten gefreut habe, waren dann die Treffen kurz vor Weihnachten, alle zusammen mit Keksen, die dann berichten, was in ihren Büchern passiert ist und weshalb sie das auf den und den Platz stellen würden und dann, wie sich alle drum gestritten haben, dass ihr Buch aber auf den ersten Platz soll. Und sowas finde ich toll und das vermisse ich jetzt in der Corona-Zeit, weil es halt deutlich schwieriger und über Videokonferenz ist einfach nicht dasselbe.
Ja, und wenn man sich darüber auseinandersetzt, dann kriegt das auch nochmal eine neue Dynamik wahrscheinlich. Aber damit sind wir natürlich auch nochmal beim Thema, was ist denn eigentlich die richtige Schullektüre? Lessings Nathan der Weise, sollte man den, Frau Pieper, jetzt noch lesen in der 9. Klasse? Oder fragt man besser die 9-Klässler oder fragt man sie besser nicht?
Tja, also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich glaube fest an den Nathan. Also die Ringparabel ist brennend aktuell. Was ich allerdings, also die Frage, ne, wie Religionen zueinander kommen, wo Wahrheit ist, das ist eine Frage, um die dürfen wir uns einfach nicht herumdrücken. Aber was wir auch sagen müssen, das ist sprachlich jetzt nicht ganz ohne. Ne?
Und genau, ist ja da doch muss die ich Frage, noch einhaken.
Wo kann man
wir
das denn lesen?
Ja, ich muss da noch einhaken, weil dort haben wir haben diese, ich sag mal, neuere Version, Nathan und seine Kinder von Miriam Pressler. Also ist das so sprachlich schon aufbereitet worden, weil ich habe mal eine kleine Stelle aus Nathan der Weise gelesen und mir hat nach einer Seite, dachte ich mir so, okay, gut, das musst du jetzt erstmal 2 Stunden lang verarbeiten, dann hast du es vielleicht verstanden.
Also ich glaube, das sind
die Neufassung ist ja etwas einfacher, aber trotzdem. Ja.
Also, aber es muss ja schon, also ich meine, ich bin auch zuständig hier für das Fach Deutsch im Curriculum, ne? Und ich würde schon sagen, es ist die Aufgabe des Faches Deutsch, da was zu beizutragen, dass solche wunderbaren Texte der Tradition auch für Schüler und Schülerinnen wiederum interessant werden. Ja, das ist aber jetzt etwas, was man, glaube ich, nicht ohne weiteres im Lockdown an ein Arbeitsblatt delegieren kann, ne? Da würde ich eher sagen, das sind tatsächlich, da kann man ganz interessante Unterrichtsszenarien sich vorstellen, die unter Anwesenden laufen, wo man über Aktualisierungen nachdenkt, wo man ins Gespräch geht und auch mit so einer Aktualisierung wie der von Miriam Pressler arbeitet und spricht.
Und vielleicht gehört ja auch die Schwelle dazu, dass es nicht so leicht ist, dass man es nicht gleich versteht, dass man vielleicht auch viel Zeit braucht. Manchmal ist auch langweilig so ein Buch, aber die Frage ist eben, soll man das am besten den 16-Jährigen jetzt gerade vorsetzen?
Also ich fand jetzt 9. Klasse übrigens früh, aber es gibt immer Argumente für und gegen, ne? Dass man Texte sprechen ja auch in unterschiedliche Lebensphasen unterschiedlich rein, das ist ja auch wichtig beim Lesen, ne? Also man lernt vielleicht in der Schule was kennen, wo man so denkt, strange, na gut, und 10 Jahre später denkt man sich, hey, das habe ich ja immerhin in der Schule mal gelesen, war ja doch ganz interessant. Mhm. Damit kann man auch ein Stück weit umgehen, aber ich glaube schon, das sind eben, also die Texte des klassischen Kanons, die verdienen auch die Aufmerksamkeit in Bezug auf die Frage, wie kriegt man sie sinnvoll mit den Schülern und Schülerinnen, ja, ich sag mal, ausgehandelt, verhandelt. Also wie werden sie eigentlich zu relevanten Erzählungen für junge Menschen, die jetzt nicht von sich aus dazu greifen würden? Der Fremdheitsaspekt ist wichtig. Ich meine, es ist ein großer Vorzug, dass im Deutschunterricht die Kinder- und Jugendliteratur inzwischen einen festen Platz hat. Es sind wunderbare Angebote, es sind auch literarisch hochinteressante Angebote. Aber diese Fremdheit der Tradition auszuhalten und damit umzugehen, das brauchen wir schon auch.
Also ich habe das Gefühl, wir gehen auf die Nachrichten zu, deswegen mische ich mich noch ein. Genau. Wir sind schon fast durch mit der Sendung. Wir sind auf einem ganz guten Weg. Es gibt sehr, sehr viele gute Ansätze, sehr, sehr viele Überlegungen, die auch ganz gut funktionieren. Zum Beispiel in Passau bei Frau Bulisek oder in Hamburg bei Frau Boje, bei Filin ja auch, wenn ihr da solche Listen erstellt. Ich will noch mal die letzten 2 Minuten dafür nutzen, Ihnen ganz kurze Statements abzuverlangen, was denn vielleicht das ist, was jetzt als nächstes für Sie das Dringendste ist, was passieren sollte. Und ich fange bei der Filin natürlich an. Filin, was würde es leichter machen für deine Mitschülerinnen und Mitschüler, sich fürs Lesen zu begeistern?
Naja, also ich kann jetzt nicht in die Vergangenheit eingreifen, aber auf jeden Fall schon in der Grundschule noch mehr auf das Lesen einzugehen und dort, so wie bei der Frau Bulisek, das so toll so aufzubereiten und jetzt halt den Stoff so zu aufbereiten, dass halt auch Jugendliche was damit anfangen können, weil man muss halt überlegen, Jugendliche sind schwierig, wir haben unsere eigenen Probleme mit unseren ganzen Gefühlen und irgendwelchen Spielen und anderen Sachen oder Videoserien und beim Lesen, das ist mir selbst auch aufgefallen, ich mache das nicht so häufig, da ich mich dann nur auf das Lesen konzentrieren muss.
Filin, wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit. Ich will die anderen auch noch zu Wort kommen lassen. Frau Bulisek, 15 Sekunden. Das ist wirklich wenig nur noch.
Also wir bleiben dran, versuchen auf unterschiedlichste Art und Weise unsere Kinder fürs Lesen zu begeistern und auch die Lesefertigkeit weiterhin zu schulen. Wir bleiben dran, wir lassen nicht nach.
Frau Boje.
All das, was wir inzwischen über das Lesen lernen wissen, auch wirklich überall in allen Bundesländern den Lehrern zu vermitteln und auch finanziell die Mittel dazu zur Verfügung stellen.
Und dann zugleich noch die Lust am Stöbern in der tollen Welt des Buches fördern und die Menschen dazu zu bewegen, sich was auszusuchen, was ihnen richtig gut gefällt und das begründen können. Das wäre doch schon toll.
Das machen wir, genau. Das war Campus und Karriere. Heute Buchstaben auf Abstand, Lesen lernen in der Pandemie. Mit den Gästen Filin Keller, Susanne Bulisek, Irene Pieper und Kirsten Boje. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank auch den Hörerinnen und Hörern, die sich eingeschaltet haben in die Diskussion. Mein Name ist Jörg Biesler. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.